Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Ganz herzlich willkommen zu dem heutigen Börse at Home mit einem für mich persönlich sehr spannenden Thema. Ich hoffe für Sie auch, mit Stefan Waldhauser, Tech-Investor und Softwareunternehmer. Und wir sprechen heute über Wachstumswerte und zwar nicht mit einer kurzfristigen Perspektive, sondern mit einer langfristigen. Wie Sie tatsächlich mit besonders spannenden Wachstumswerten langfristig Vermögen aufbauen können. Und unser Thema heute ist, wie Sie die finden, wie Sie die erkennen. Also das Klassische für Stockpicker, sozusagen, wie bewerte ich ein Unternehmen? Hallo Herr Waldhauser, schön, dass Sie da sind.
Grüß Sie, hallo.
Vielleicht noch mal ganz kurz die Basics so für jeden. Für Einzelaktienauswahl, wenn man da mit einem fundamentalen Konzept rangeht, das geht ja darum, dass man sozusagen den fairen, tatsächlichen Wert von einem Unternehmen versucht zu finden oder zu schätzen, um dann das zu kaufen, was günstiger ist an der Börse. Und genau darüber wollen wir jetzt eine halbe Stunde lang reden. Und Sie können wie immer Fragen stellen, rechts in dem Fragepanel. Ich gebe die dann rein an Stefan Waldhauser weiter. Und wir führen heute hier eher ein Gespräch, es ist kein Vortrag. Und deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und vor allen Dingen wird auch noch mit einem, ein Glaubenssatz, dem ich selber bis vorhin noch aufgesessen bin, ein wenig aufgeräumt, nämlich Sie brauchen das nicht als Nebenberuf zu machen, wenn Sie sich für einzelne Aktien interessieren. Aber seien Sie gespannt. Stefan Waldhauser wird Ihnen das jetzt gleich selbst erklären. Herr Waldhauser, so der das Hauptproblem beim Bewerten ist, man arbeitet ja in der Fundamentalanalyse mit Kennzahlen. Wie finde ich, oder welche Kennzahlen halten Sie für besonders interessant?
Ja, erstmal wird jeder, der Fundamentalanalyse betreibt und das irgendwann mal gelernt hat, der ist ja groß geworden mit klassischen Kennzahlen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis. Und wenn man sich dann mit Wachstumsaktien, Technologieaktien auseinandersetzt, dann wird man sehr schnell feststellen, dass die Unternehmen, die da am schnellsten wachsen, auch die sind, die leider in aller Regel ja so nicht zu bewerten sind, einfach weil sie noch keinen Gewinn ausweisen, zumindest keinen Gewinn nach den üblichen Bilanzierungsstandards. Und wenn ich keinen Gewinn habe, kann ich kein großes Gewinnverhältnis berechnen. Genauso wie der Buchwert ist bei solchen Unternehmen ja völlig unrealistisch niedrig, weil was macht denn den Wert eines solchen Unternehmens aus? Normalerweise ist das geistige Eigentum zum Beispiel bei Softwarefirmen oder aber bei Social-Media-Firmen sind es die Netzwerkeffekte, nicht nur bei Social-Media-Firmen, bei allen möglichen Plattformfirmen gilt, je größer diese Plattformen sind, je attraktiver, je mehr Benutzer dazukommen, desto größer sind eben diese Burggräben, die um diese Unternehmen herum entstehen. Aber all das findet sich nicht wieder in der Bilanz und im Buchwert. Also kann ich mit den klassischen Kennzahlen wie KGV, KBV überhaupt nichts anfangen. Das heißt, ich muss mir andere ich muss auf andere Kennzahlen ausweichen. Und für die Bewertung der Aktie ist das, was sich als de facto Standard herauskristallisiert hat, das sogenannte Enterprise Value Sales Verhältnis. Viele arbeiten stattdessen mit dem Kursumsatzverhältnis, also einfach Marktkapitalisierung geteilt durch Anzahl der Aktien. Also viele arbeiten mit dem Kursumsatzverhältnis statt dem Enterprise Value Sales Verhältnis. Ja. Aber das macht wenig Sinn, weil in der Marktkapitalisierung werden ja Schulden überhaupt nicht berücksichtigt, werden Cashbestände gar nicht berücksichtigt. Und was ich machen muss, ich muss mir die Bewertung angucken, bereinigt um die Schulden. Und insofern ist dann dieser Enterprise Value der Wert für das nackte Unternehmen ohne die Cashbestände, ohne die Schulden, sowie es auch für das Unternehmen, wie das Unternehmen gehandelt würde im Falle einer Übernahme zum Beispiel. Also wenn jetzt ein strategischer Investor außerhalb der Börse sich Unternehmen anschaut, dann denkt er immer darüber nach, wie viel er für das nackte Unternehmen bezahlen muss, bereinigt eben um Schulden und Cashbestände. Und diesen Enterprise Value, den muss man sich angucken und da kann man dann das Multiple zum Umsatz hernehmen und das ist das Enterprise Value Sales Verhältnis. Das ist schon mal die entscheidende Bewertungskennzahl. Also weggehen von KGV, auch nicht unbedingt das Kursumsatzverhältnis nehmen, also den reinen Umsatzmultiplikator, sondern den bereinigten. So, das ist die Bewertung. Wenn man die Profitabilität sich anschauen will, dann hat man ja auch, macht es wenig Sinn, auf Nettogewinne zu schauen. Aus verschiedenen Gründen. Also erstens, weil die Nettogewinne meistens noch gar nicht da sind, weil wachsende Firmen sehr oft das Geld bewusst in Wachstum investieren und auf Profitabilität erstmal gar nicht schauen. Das ist unter Umständen sehr, sehr angebracht. Unter anderen Umständen ist es aber auch so, dass es nicht mehr zu unterstützen ist. Es kommt immer auf das Wachstum drauf an. Ja? Die entscheidende Profitabilitätskennziffer, die man immer berechnen kann, das ist die Bruttomarge. Also wenn ich vom Umsatz die direkten Herstellungskosten abziehe, dann habe ich die Bruttomarge oder Englisch die Gross Margin. Und das ist, wenn ich mir eine Gewinn- und Verlustrechnung angucke, für mich das die wichtigere Kennzahl als jetzt der Nettogewinn. Weil aus dem Bruttogewinn, aus dieser Marge, kann ich entnehmen, wie profitabel so ein Unternehmen in Zukunft wirklich sein kann. Weil alle anderen Kostenblöcke, die lassen sich ja steuern. Ja, also an der Gross Margin erkenne ich, wie skalierbar so ein Unternehmen ist. Und um da mal so eine Zahl zu nennen, sehr, sehr gute Softwarefirmen oder Software-as-a-Service-Firmen schaffen da Bruttomargen von 80%. Ja? Mhm. Das heißt, da bleibt von jedem zukünftigen Euro, der mehr umgesetzt wird, wirklich 80 Cent als Bruttogewinn. Mhm. Andere Branchen, nennen wir mal Tesla. Tesla wird bewertet wie ein Technologieunternehmen, ist natürlich auch ein Technologieunternehmen, aber es wird bewertet wie ein Softwareunternehmen vom EV-Sales-Verhältnis her, hat aber auch nur wie ein normaler Automobilhersteller Bruttomargen im Bereich von 20-25%. Und das sind so Missverhältnisse, ja, die man leicht erkennen kann mit diesen Zahlen. Und dann gibt es noch zwei, drei andere Kennzahlen, die man sich anschauen muss. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt hier den Rahmen sprengt. Rule of 40, haben Sie davon schon mal was gehört, Frau Fitt?
Nein, klingt aber spannend. Was ist?
Ganz, ganz kurz. Also die Rule of 40 kommt aus der amerikanischen Risikokapitalwelt außerhalb der Börse, kann man aber sehr, sehr gut für solche Unternehmen auch heranziehen. Ist eine Kennzahl, die soll die Effizienz des Wachstums beschreiben. Also sich das reine Umsatzwachstum angucken, ist schön und gut. Und das ist immer wieder beeindruckend, wenn man da 100% Umsatzwachstum liest oder auch 50%, solange es organisch ist. Aber das Entscheidende ist, wie das zusätzliche Wachstum mit Cashflow einhergeht. Also Cashflow ist sehr, sehr wichtig und vor allen Dingen die Kombination aus Umsatzwachstum und der Veränderung beim Cashflow. Mhm. Also da gibt es eine Kennzahl, das ist der sogenannte Rule of 40 Score. Da addiert man einfach das organische Umsatzwachstum zu der Cashflow-Marge dazu. Diese kann sogar negativ sein. Ja? Und man sagt, wenn die Summe aus Cashflow-Marge und Umsatzwachstum größer als 40 ist, das wird in Prozent gemessen, dann ist das effizientes Wachstum, je höher das ist, desto besser. Mhm. Also Beispiel, wenn ein Unternehmen organisch mit 40% im Jahr wächst und es wächst 60% organisch im Jahr zu und verbrennt noch Geld, 20% Free Cashflow Marge negativ, dann wäre ja die Summe aus 60 minus 20, 40. Das heißt, das wäre noch okay. Wenn dann das organische Wachstum von 60% im Laufe der Zeit zurückgeht auf 40%, ich meine, jedes Unternehmen kann sein schnelles Wachstum nicht auf ewig aufrechterhalten. Die Wachstumsraten werden kleiner, das ist ganz klar mit größerem Unternehmen. Dann sollte aber die Cashflow-Marge entsprechend steigen. Also das, was minus 20% war, sollte bei 40% organischem Wachstum idealerweise dann einen ausgeglichenen Cashflow haben. Mhm. Und wenn das Wachstum weiter zurückgeht auf 20%, sollte dann 20% Cashflow-Marge da sein. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesprochen, aber das ist so die Balance.
Heißt unterm Strich, dass je mehr organisches Wachstum habe, umso mehr vertrage ich auch Verluste sozusagen, also negativen Cashflow.
Genau. Absolut richtig. Und je höher die Bruttomarge dabei ist, umso besser. Also diese Kombination aus hohem Rule of 40 Score, hoher Bruttomarge, natürlich möglichst viel organisches Wachstum. Klar, aber das organische Wachstum sollte nicht befeuert sein, nur durch Sales- und Marketingkosten zum Beispiel, die ja dann wieder auf negativ den Cashflow wirken würden. Ja. Also in diesen zwei, drei Kennzahlen haben Sie eigentlich alles drin, was so ein Unternehmen ausmacht.
Dann habe ich noch eine Frage zu dem Enterprise Value im Verhältnis zum Umsatz, zu diesem Multiple. Übrigens, wer das nicht weiß, Multiple nennt man quasi Kennzahlen, mit denen man Werte dann miteinander, Unternehmen miteinander vergleichen kann. Zu dieser Frage habe ich noch eine Größe, wie bewerte ich die? Also wie bewerte ich das Ergebnis? Was ist da gut, was ist schlecht, auf was sollte ich achten?
Ja, es ist jetzt leider nicht ganz so einfach, dass man eine absolute Zahl nennen kann und sagen kann, ja, ab Enterprise Value Sales Verhältnis von über 10 ist viel zu teuer, darf man gar nicht mehr anfassen, oder unter 3 ist super und muss ich auf jeden Fall kaufen. So einfach ist es nicht. Es kommt auf die Qualität des Umsatzes an. Ja? Also ich muss mich schon ein bisschen informieren, was macht das Unternehmen einfach eigentlich und wie sieht der Umsatzmix aus? Also am teuersten sind und die höchste Bewertung ist auch angebracht bei wiederkehrenden Umsätzen, die dann hoffentlich noch entsprechend schnell steigen. Also es gibt eine Korrelation auch zwischen Unternehmenswachstum und Enterprise Value Sales Verhältnis. Vor allen Dingen geht's, jetzt bin ich ein bisschen, was war die genaue Frage? Ich bin jetzt ein bisschen...
Wie ich das Ergebnis bewerte.
Achso, was ist das faire Enterprise Value Sales Verhältnis? Genau. Es kommt auf den Umsatzmix an. Ja, also... ich würde mal sagen, alles, was jenseits von 20 ist, und das hat sich ja in den letzten ein, zwei Jahren durchaus, man hat sich an die hohen Bewertungen gewöhnt. Es gibt Enterprise-Value-Sales-Verhältnisse, die liegen bei 30, 40. Oder ich habe mir heute Morgen nochmal Snowflake angeguckt, selbst nach der 30%-Korrektur liegen die immer noch fast bei 100. Wohlgemerkt auf Basis der Umsatzzahlen jetzt der letzten 12 Monate, wird natürlich jeder Snowflakes-Fan sagen, ja, aber die wachsen doch 100% im Jahr und im nächsten Jahr hat sich das dann halbiert, ist es nur noch 50? Ja, ist richtig. Und vielleicht schaffen sie das sogar und vielleicht würden sie sogar das Jahr danach sich nochmal verdoppeln im Umsatz, wobei das würde ich schon bezweifeln, aber dann wäre ich immer noch bei 25 und das ist natürlich alles viel zu teuer. Ja, also das Enterprise-Value-Sales-Verhältnis muss innerhalb von einiger weniger Jahre auf einen akzeptablen einstelligen Bereich kommen. Sonst ist es schon mal viel zu teuer. Ja. Und leider Gottes haben wir tatsächlich gesehen, dass diese Bewertungen der Technologieaktien da außer Rand und Band waren bis zum Februar hin. Dann kam ja ein deutlicher Sturz, kann man schon fast sagen, gerade bei den am höchsten bewerteten Cloud-Aktien. Aber jetzt hat ja diese Kaufpanik schon wieder eingesetzt. Ja. Jetzt schießen die Bewertungen schon wieder nach oben. Deswegen kann man da einfach eigentlich nur warnen. Mhm. Nach unten hin, um das auch nochmal zu sagen, also jeder, der glaubt, ja, ich habe hier einen Technologiewert vor mir und der Enterprise-Value-Sales-Verhältnis ist weniger als 5, das ist doch ein schreiender Kauf, das ist auch nicht unbedingt so. Also muss ich gut angucken, wie viel von den Umsätzen sind denn zum Beispiel Dienstleistungen. Ja, viele Firmen geben sich so einen Anstrich, sie machen Software oder Software as a Service. Wenn man da näher hinschaut, sind 50% des Umsatzes Dienstleistungen, die eben nicht skalieren und meistens auch nicht gut profitabel sind. Solche Umsätze sind viel, viel weniger wert. Ja, dieses Problem hat die IBM zum Beispiel. Deswegen steht die Aufspaltung der IBM bevor, weil sie diese Service-Bereiche abspalten wollen. Und die Hoffnung haben, dass die restliche, dann verkleinerte IBM vom Markt wieder als Softwarefirma anerkannt wird, die dann zu wesentlich höheren Multiplen gehandelt wird. Also das ist da die Story. So eine reine Dienstleistungsfirma sieht man oftmals, auch wenn es wirklich qualitativ hochwertige IT-Dienstleistungen sind, da ist durchaus ein Wert von Enterprise-Value-Sales-Verhältnis von 1 nicht völlig out of range.
Also das ist nochmal ein wichtiger Punkt, um es zu bewerten. Also Sie sagen, dass ich versuche ja bei der Analyse nicht Birnen mit Äpfel zu vergleichen und deswegen ordne ich ja die Unternehmen Bereichen zu. Und jetzt im Technologiebereich, sagen Sie, sollte man sich die Umsätze nochmal anschauen, wie die tatsächlich erwirtschaftet werden, um zu überprüfen, habe ich es jetzt hier mit Software as a Service zu tun oder mit einem Dienstleister, wie Sie gerade gesagt haben.
Genau. Gerade die, auch welche Art von Softwarefirma ist das? Die klassischen Lizenzverkäufer gibt es ja auch noch. Also immer dann, wenn man es mit einer Softwarefirma zu tun hat, die irgendwann in den 80er, 90er Jahren gegründet wurde, die haben ja Riesenschwierigkeiten, ihr Geschäftsmodell auf wiederkehrende Umsätze anzupassen, weil das eben erstmal ein Tal der Tränen bedeutet, durch das ich da gehen muss. Wenn die ihre Umsätze immer noch aus dem Verkauf von Softwarelizenzen hermachen, dann sind die ganz zu Recht wesentlich niedriger bewertet, was diese Multiplen angeht, als die modernen Cloud-Firmen, die alle eben oder fast ausschließlich wiederkehrende Einnahmen generieren. Und die sind halt gut planbar. Das hat man letztes Jahr in der großen Krise gesehen. Wenn die mal für 1, 2, 3 Quartale, sagen wir auch, keine Neukunden akquirieren, dann merkt man das kaum in deren Zahlenwerken, weil die haben die Umsätze der kommenden Monate ja schon vereinnahmt in den Quartalen zuvor. Nur werden sie halt nicht als Umsätze verbucht. Deswegen sehen die Umsätze auf dem Papier bei diesen Cloud-Firmen auch immer viel, viel niedriger aus, als sie in Wirklichkeit sind. Also wenn wir schon bei Kennzahlen sind, bei solchen Firmen sind zum Beispiel die sogenannten Billings wesentlich wichtiger als die Umsätze. Also diese Schlagzeilen in der Berichterstattung, wo dann von irgendwelchen Umsatzeinbrüchen die Rede ist, solange das nur der Umsatz ist und nicht die Billings oder die Neukunden, lässt mich das relativ entspannt.
Apropos Einbrüche, gutes Stichwort, wie gehen Sie denn mit den Risiken um? Also wie viel Streuung halten Sie für sinnvoll? Wie viel Werte sollte man mindestens im Depot haben?
Es kommt ein bisschen auf die Größe des Depots an. Also ich würde sagen, mindestens 8 bis 10, auch bei kleineren Depots. Bei sehr kleinen Depots, wenn ich jetzt mit, sagen wir, wenigen 1.000 Euro anfange, tue ich mich natürlich ein bisschen schwer. Kann man auch mit 5, 6 Aktien anfangen, denke ich. Dann muss es aber wirklich ein billiger Broker sein, nicht, dass die Gebühren hier alles auffressen. Bei größeren Portfolios, durchschnittlichen Privatanleger, würde ich sagen 15 bis 20. Aber jetzt um Gottes Willen nicht nur High-Growth-Aktien, ja, nicht nur Technologieaktien. Ich habe jetzt immer wieder gehört, wir haben unser Portfolio voll mit 100% Technologieaktien und je schneller wachsend, desto besser. Das ist natürlich um Gottes Willen nicht das Richtige. Ja. Auch das sollte ausgewogen sein, also von der Aktiengattung her. Wenn das Depot dann größer wird oder in meinem Fall, ich berate ja auch einen Fonds, da halte ich vertretbar für 30 bis 40 Aktien. Aber das hat dann natürlich auch, das ist dann wesentlich mehr Arbeit, die wirklich Unternehmen wirklich alle gut zu beobachten. Das ist wahrscheinlich zu viel für den durchschnittlichen Privatanleger, der möglichst wenig Zeit damit verbringen will.
Dann bleiben wir mal bei dem Mittelgroßen mit den 10 bis 15. Wie viel Zeit setzen Sie denn an? Wie oft überprüfen Sie Ihre Bewertungen, Ihre eigenen, und wie viel Zeit macht das im Endeffekt aus?
Gut, also ich bin nicht repräsentativ. Ich bin ja mittlerweile Profi-Investor und mache den ganzen Tag nicht anders. Gut, ich bin jetzt auch wieder als Softwareunternehmer tätig, aber da geht es auch um die Börse, um Börsensoftware. Insofern, ich bin nicht repräsentativ, aber wie viel Zeit sollte man dafür veranschlagen? Ich denke, erstmal ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Zeit dafür nutzt, sich über die eigentlichen Werte der Unternehmen Gedanken zu machen. Viele Hobbybörsianer verbringen viel Zeit mit ihrem Portfolio, um auf die Preise zu starren, sprich auf die Aktienkurse. Ja, und die beobachten dann von Tag zu Tag, ob die Kurse nach oben gegangen sind oder im schlimmsten Fall nach unten gegangen sind, und dann werden sie nervös. Das ist natürlich die völlig falsche Herangehensweise. Der Aktienkurs ist nur ein Preisschild, was an der Aktie hängt, ja, wie an der Tankstelle. Sie fahren da vorbei, jeden Tag hängt der Preis da, aber deswegen hat sich ja das, was Sie dafür bekommen, noch nicht geändert. So ist das an der Börse ja kurzfristig auch. Ja, der Wert eines Unternehmens ändert sich ja nicht dadurch, indem es da kurzfristig hoch oder runter geht. Und also ich finde, es reicht einmal die Woche drauf zu schauen, was hat sich entwickelt, die Nachrichten zu verfolgen. Also man sollte interessiert sein an der ganzen Geschichte, an den Unternehmen, die man im Portfolio hat. Wenn man nicht unbedingt am Finanzmarkt interessiert ist, aber an den Unternehmen interessiert ist, dann bin ich der Meinung, reicht das auch. Also hier berühmter Fondsmanager Peter Lynch, ganz, ganz tolle Literatur, wie ich finde, der hat diesen Begriff des Eyes and Ears Investing geprägt. Also dass man auch offen durch die Welt laufen kann und gute Investments finden und die Entwicklung dann auch hier im täglichen Leben beobachten. Also Beispiel aktuelles, als ich nach dem Börsengang das erste Mal mit Peloton zu tun hatte, also diese, ich habe immer gedacht, das ist ja viel zu teuer, diese Heim-Fitnesswelle ist schön und gut, dann kam Corona dazu, wunderbar, aber wieso ist diese Firma so teuer? Ja, ich habe gedacht, das sind High-End-Fitness-Bikes, die die Leute sich in den Keller stellen. Dann habe ich es ausprobiert, habe selber eins gekauft und sehe, wie die Familie begeistert ist und dass das was ganz anderes ist. Ja, das ist, jetzt habe ich neulich einen Bericht gelesen, da wurde das als Netflix für Fitness genannt, weil es wirklich, also ein Erlebnis ist, da im Internet verbunden mit anderen zu trainieren. Es macht viel mehr Spaß. Und wer sowas dann rechtzeitig erkennt, der hat auch die Chance, da Vervielfacher im Depot zu haben, ohne dass er jeden Tag auf den Kurs guckt. Im Gegenteil, ja. Also auf die Firmenzahlen einmal im Quartal sollte man schauen und sollte da auch idealerweise Spaß dran haben. Ich denke, wer sich dazu quälen muss, das zu beobachten, der sollte lieber breit in ETFs investieren oder das Geld jemandem anvertrauen, der sich damit auskennt. Der sollte nicht unbedingt Stockpicker werden. Aber ich glaube, dass 1-2 Stunden in der Woche ausreichend sind, um so ein Portfolio langfristig zu gestalten und im Auge zu behalten und vielleicht 1-2 Mal im Jahr dann mal ein bisschen mehr Zeit dafür verwenden.
Klingt gut. Also der alte Mythos von 7-8 Stunden in der Woche, ich glaube, Buffett hat das, glaube ich, gesagt, überlebt sich dann ja auch vielleicht ein bisschen mit neuen Technologien.
Das ist das richtige Stichwort, neue Technologien. Also ich mache das Ganze ja seit 30 Jahren. Mich hat irgendwann der Börsenvirus gepackt und infiziert und ich habe das immer als Hobby betrachtet, bis ich es dann irgendwann professionell gemacht habe. Früher hat man sich ja seine Werkzeuge dann selber zusammengebastelt. Ja, man hatte Excel-Sheets zur Bewertung und hatte überhaupt Mühe, die Nachrichten zusammenzusammeln, weil die üblichen Zeitungen, die man gelesen hat, da waren ja diese Unternehmensnachrichten gar nicht unbedingt drin. Das wurde dann im Internet alles schon einfacher. Und heute gibt es ja wirklich Software verschiedenster Couleur für Trader, aber auch für Fundamentalinvestoren. Ich habe natürlich das große Glück, dass nach meinen Kennzahlen, die ich propagiere hier für das Investieren in Wachstumsaktien, tatsächlich ein Tool entstanden ist. Da haben ein findiges Team in der Schweiz hat da losprogrammiert, eine Kennzahlenanalyse drauf aufgebaut. Unter dem Namen Aktienguide ist es jetzt für jedermann verfügbar. Ist ja kein Geheimnis, dass ich mich jetzt sogar an dieser Firma beteiligt habe, weil ich es einfach so toll finde. Ich habe das dann die letzten 1,5 Jahre mit spezifiziert und das wächst und gedeiht jetzt, aber das ist ja nicht nur der Aktienguide, das sind ganz viele andere Tools, die es gibt, die für wenige Euros den Privatanlegern Werkzeuge in die Hand geben, die früher den Profis vorbehalten waren. Und es muss heute keiner ein Bloomberg-Terminal kaufen, um gute Daten zu haben.
Ja, das ist auch gut so. Also das ist, dadurch merkt man ja auch, dass es wiederum für Fondsmanager viel schwerer geworden ist, den Markt zu schlagen, weil alles sehr transparent ist im Vergleich. Und in unserer Wahrnehmung hat das auch was mit Demokratisierung der Geldanlage zu tun. Und wer sich tatsächlich nicht so intensiv mit befassen will, der kann ja dann immer noch mit ETFs zumindest engagiert sein. Hier gibt es ein paar Fragen, die würde ich jetzt mal so reinwerfen, bevor wir zum Verkaufen kommen, weil das finde ich auch nämlich ein total wichtiger Punkt. Es geht ja nicht nur ums Kaufen, sondern auch ums Verkaufen. Einmal die Frage, ob es ein Handout zu diesem Vortrag gibt. Nein, das gibt es nicht, aber Herr Waldhauser hat ein E-Book veröffentlicht und wenn das okay ist, würde ich auch den Link zu der Seite mitschicken mit der Aufzeichnung, die wir auch verteilen. Und genau, da kommt noch mal eine Frage dazu, ob man Informationen zu den Rule of 40 und Bruttomarge, wo man dazu mehr finden kann.
Ja, also einmal bei mir auf dem Blog, also hightechinvesting.de ist mein persönlicher Blog. Da habe ich im Laufe der Zeit viele, viele Artikel in der Rubrik Strategie veröffentlicht, die genau das beschreiben. Unter anderem einfach mal Rule of 40 eingeben, danach suchen oder am besten in der Kategorie Strategie in meinem Blog anfangen zu lesen. Zum Einstieg würde ich tatsächlich dieses kleine E-Book empfehlen, von dem eben die Rede war. Da habe ich auf 40 Seiten das Wichtigste schon mal zusammengefasst.
Ich schicke einen Link auch mit. Und mir noch wichtig tatsächlich, weil ich kenne das so aus meinem eigenen Anlegerinnenleben, finde ich den Punkt des Verkaufens, weil das halte ich auch für eine der schwierigsten Sachen. Ich habe jetzt eine Aktie, die hat sich entpuppt als extremer Wachstumswert. Wunderbar, wie ich mir das überlegt habe. Wann verkaufe ich die?
Wie am besten gar nicht. Am besten, man widersteht der Versuchung, die zu verkaufen. Ich muss sagen, ich habe vielleicht einer der größten Fehler, die ich immer wieder gemacht habe in den letzten 30 Jahren und heute immer noch mache, ist, dass ich die erstklassigsten Unternehmen im Portfolio habe und dann irgendwann der Meinung war, sie sind überbewertet und das ist also, warum soll ich verkaufen, wenn sie überbewertet sind? Aber das ist natürlich immer eine subjektive Wahrnehmung. Ich konnte mir oftmals nicht vorstellen, dass die Unternehmen in meinem eigenen Portfolio so viel wert werden könnten, wie sie heute wert sind. Ja. Und das muss nicht unbedingt hier ein Amazon oder ein Microsoft in der frühen Phase sein. Sowas meine ich gar nicht. Jetzt aus den letzten Jahren, Shopify zum Beispiel, werden viele, die sich für Wachstumsaktien kennen. Ja, das war eine Aktie, die ist 2016, 2017 irgendwas an die Börse gekommen, hat mittlerweile 3000% gemacht. Ich habe auf meinem Blog drüber geschrieben, weil das eine ganz tolle Geschichte ist, von einem deutschen Gründer, der nach Kanada ausgewandert ist, um da eigentlich einen Snowboard-E-Shop zu eröffnen. Und daraus wurde dann diese Shop-Software, das ist heute Shopify. Und ich war dann, nachdem sich die Aktie durchaus vervielfacht hatte, war ich der Meinung, die ist zu teuer. Ich hatte nicht die Fantasie, dass das entstehen könnte, was da entstanden ist. Deswegen mache ich es bei solchen gut laufenden Investment-Cases jetzt immer so, dass ich nur einen Teil verkaufe. Aber einen Teil muss man einfach verkaufen, wenn man der Meinung ist, diese Bewertungsrelationen, die sind jetzt jenseits von Gut und Böse. Wichtig dabei ist immer, sich zu vergegenwärtigen, was ist eigentlich der Markt für die Produkte dieses Unternehmens. Ja? Im Bereich Software kann man das ja ganz gut im Internet nachlesen. Was ist denn so ein Markt für Datenbanksoftware zum Beispiel? Wie groß ist der und wie wird er sich entwickeln? Und wenn es dann auf einem 50 Milliarden Dollar großen Markt Unternehmen gibt, die 100 Milliarden wert sind, ja, da kann ja irgendwas nicht stimmen, es sei denn, man geht jetzt wirklich davon aus, dass sie in Zukunft den Markt komplett beherrschen. Mhm. Und die Überbewertung zu erkennen ist relativ einfach. Für mich ist es ein bisschen schwierig, manchmal wirklich bei der Stange zu bleiben. Ich sehe mich als Langzeitinvestor. Ich gehe immer ran, um ja möglichst auf ewig so ein Unternehmen zu halten. Und meistens sehe ich mich dann nach 3, 4, 5 Jahren, manchmal auch schon nach 12 Monaten damit konfrontiert. Das sind riesige Buchgewinne. Und ist es das jetzt wirklich wert? Weil ich ziemlich konservativer Mensch eigentlich bin. Wenn ich so einen fairen Wert kalkuliere am Anfang, dann stelle ich vielleicht nach 12 Monaten im Idealfall fest, dieses ursprüngliche Kursziel von mir ist erreicht, der faire Wert müsste ich ja eigentlich verkaufen, weil bei Wachstumsaktien würde ich dann wirklich vorschlagen, lieber halten oder die Hälfte verkaufen im Zweifelsfall, weil Markttiming ist eh Glückssache.
Also arbeiten Sie auch nicht mit automatischen Stops, dass Sie sagen, dass Sie bei einer bestimmten, also man kann man ja anpassen als Trailing Stop?
Nein. Also ich gerade nach unten hin, das ist jetzt auch noch vielleicht eine wichtige Frage, die man kurz ansprechen sollte, wie geht man mit Buchverlusten um? Also wann verkauft man im Falle von Investment Cases nicht aufgegangen und man sitzt auf Verlusten? Mhm. Wird ja Privatanlegern oftmals der berühmte Stop-Kurs immer noch empfohlen. Und mag sein, dass das für Anfänger wirklich psychologisch auch wichtig ist, zu sagen, ich kann nur 15% oder wo auch immer der hingelegt wird, verlieren. Ich glaube, für etwas erfahrene Anleger ist das kontraproduktiv, ja, weil die ja mehr oder weniger beliebig liegen und dann wird was ausgestoppt und genau nach dem Ausstoppen dreht die Aktie wieder und dann laufe ich den Kursen wieder hinterher und eigentlich war es nur eine normale Volatilität und das sollte man auch nochmal sagen, bei solchen schnell wachsenden Unternehmen muss man mit Volatilität einfach leben, ja, mit 30% Kursschwankung ist da ganz normal und wer das nicht aushalten kann, dass Papier, seine Aktie, mal 30% weniger wert ist als beim Einstieg, das sollte die Finger davon lassen. Man kann ja immer noch vorsichtig einsteigen. Also sagen, ich möchte jetzt eigentlich da 5.000 Euro investieren, investiere ich aber erstmal 2.500, kaufe die Hälfte und ja, wenn es dann diese Volatilität nach unten gibt, kaufe ich 30% günstiger die andere Hälfte ein. Ja? Also dieses Verbilligen. Natürlich darf man das nicht machen, wenn die eigentliche Wachstumsstory in Gefahr geraten ist und es gibt fundamentale Gründe, warum der Kurs verloren hat. Aber das ist sehr oft, wenn man es ordentlich analysiert hat und man weiß genau, warum man dieses Unternehmen kauft. Und trotzdem geht der Kurs nach unten. Also ich habe einige meiner größten Investmenterfolge dann erzielt, wenn ich wirklich so stur war und ja mehrfach verbilligt habe, einfach weil ich davon überzeugt bin, das Unternehmen ist auf dem freien Markt außerhalb der Börse wesentlich mehr wert, als es gehandelt wird. Dann kann ich mich ja eigentlich freuen, wenn es Kursrückgänge gibt. Also man kann auch die Psychologie ins Positive verkehren, wenn man es mit dem Einstieg vorsichtig macht.
Also zentraler Punkt ist die Wachstumsgeschichte. Wenn ich dran glaube, halte ich daran fest. Und wenn ich nicht mehr dran glaube, muss ich mich davon trennen, auch wenn ich in Verlusten bin, also auch wenn ich mit der Position unter Wasser bin.
Also ich habe mir noch eine Regel gesetzt. Ich habe das meine Rule of 30 genannt, 30er-Regel. 30% Schwankung ist für mich noch normal. Aber wenn ich mal wirklich einen Buchverlust von 30% im Depot drin stehen habe, dann gucke ich besonders genau hin. Ja, dann muss ich mich zwingen, eine ganz genaue aktuelle Fundamentalanalyse nochmal zu machen. Und dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder mir kommen Zweifel, dann habe ich in aller Regel meine Hausaufgaben vor dem ursprünglichen Einstieg nicht gut gemacht. Oder aber es hat sich wirklich irgendwas zum Schlechten verändert. Dann muss ich sofort ohne Rücksicht auf Verluste verkaufen. Ja, dann habe ich also in diesem Fall bei mir maximal 30% Buchverlust erlitten. Oder aber ich stelle nach dieser erneuten Analyse bei minus 30% fest, ja, alles ist in Ordnung, der Investment Case passt. Ich habe es gerade nur mit einem schlechten Marktumfeld zu tun oder irgendwelchen, was weiß ich, Shortsellern, Attacken, warum auch immer. Dann muss ich beherzt nachkaufen und vor allen Dingen genau dann, wenn es oftmals die Aktie kein Mensch mehr haben will, weil das sind dann die echten Kaufgelegenheiten. Im Endeffekt ist es dann wieder klassisches Value Investing, antizyklisch agieren, zuschlagen, wenn keiner die Aktie haben will.
Und noch ein Tipp, wie ich vermeide, dass ich mich zu sehr, dass ich ein bisschen blind bin vor Verliebtheit, weil das ist ja auch eine klassische Falle für Anleger.
Ja. Ja, wirklich Argumente suchen. Ja? Auch anderen gegenüber artikulieren können, warum man an der Aktie festhält. Auch, glaube ich, vom Peter Lynch ein berühmter Spruch, know what you own and know why you own it. Also man muss in der Lage sein, zusammenzufassen, nicht nur, welche Aktien man hat, sprich nicht nur, was ist die Aktie, sondern was macht dieses Unternehmen, aber auch den Investment Case kurz zusammenzufassen, warum sollte dieses Unternehmen in einigen Jahren mehr wert sein als heute. Wenn ich das nach so einem Kurssturz gut hinkriege, tatsächlich am besten im Bekanntenkreis, Freundeskreis, irgendwelche Leute suchen, die auch mal Spaß haben, über Aktien zu reden und das dann diskutieren und also das Feedback einholen von anderen, ob das der Investment Case, den man selber sieht, wasserdicht ist.
Danke für das Plädoyer für den guten alten Aktionärsclub, aber es ist eigentlich immer das Beste, mit anderen darüber zu sprechen. Dann hinterfragt man ja auch mal ganz gern, was man glaubt. Ich habe jetzt hier ein paar Fragen zu Einzelwerten. Kleiner Hinweis an alle, die hier zuschauen und zuhören. So ab einer Milliarde Marktkapitalisierung ist es im Universum von Stefan Waldhauser. Die erste ist da drin, Alphabet. Halten Sie das als Tech-Unternehmen Alphabet, insbesondere unter dem Aspekt Sum of the Parts? Also, dass die Summe mehr ist als die Teile.
Ja, Alphabet ist ja in meinen Depots seit Jahren enthalten, ist eines dieser Langfristinvestments, von dem man sich auch nicht trennen sollte. Aber ist jetzt heute ein guter Zeitpunkt, Alphabet zu kaufen? Ich glaube, da gab es wesentlich bessere Zeitpunkte in den letzten Jahren. Für mich ist das jetzt so eine Halteposition. Ja, es ist offensichtlich, dass Waymo beim autonomen Fahren vorne ist, zumindest in der westlichen Welt. Ich glaube auch weit vor Tesla liegt zum Beispiel. Ich weiß, dass ich mir jetzt wieder keine Freunde hier mache, aber ich bin da sehr kritisch Tesla gegenüber. Und Sum of the Parts ist das Argument, derzeit Alphabet zu kaufen. Also ja, YouTube entwickelt sich gigantisch. Es ist auch durchaus möglich, dass es da eine Abspaltung gibt und dann der Wert offenbar wird. Aber ja, deswegen, Alphabet ist schon so gut gelaufen. Das ist auch im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Technologieaktien, ist Alphabet gemessen am Enterprise Value Sales Verhältnis momentan eben teuer im historischen Vergleich. Genauso wie Microsoft im Übrigen. Und genau das Gegenteil ist der Fall bei Facebook. Ja, also auch bei Facebook braucht man nicht unbedingt Angst vor einer Aufspaltung haben, denke ich, die ja immer wieder diskutiert wird und die vielleicht der Grund ist, warum die Facebook-Aktie zwar ein All-Time-High hat, aber wenn man sie, wenn man die Bewertung anschaut, ist das absolut der Durchschnitt, was wir da momentan sehen.
Apropos, also Alphabet, wenn Sie die halten, möchte jemand wissen, welche Aktien Sie noch als ewige Aktien sehen?
Die man ewig. Mit ewig muss man vorsichtig sein, weil ich immer feststelle, selbst wenn ich mit einem ganz langfristigen Horizont herangehe, welche Aktien hat man schon ewig? Also ewig in meinem Depot ist The Trade Desk seit dem Börsengang. Tolle Aktie, Aber auch da, wenn sich so eine Aktie verfünffacht oder verzehnfacht hat im Wert, obwohl ich glaube, dass der Wert im Unternehmen selbst sich nur verdoppelt oder verdreifacht hat, dann heißt das ja, diese Werte sind wesentlich teurer geworden. Auch da ist das nichts für ewig. Deswegen habe ich auch, wenn man jetzt hier mein Wikifolio zum Beispiel anschaut, ich habe ein Wikifolio, da sind alle Transaktionen ja auch langfristig dokumentiert. Wenn man sich das anschaut, dann reduziere ich immer solche Aktien, die ich aber dennoch ewig halten will eigentlich. Ja, also ist schwierig.
Dann möchte jemand wissen, wie bewerten Sie Aktien, bei denen die Kapitalgeber noch drin sind und sich eigentlich von ihren Anteilen laufend trennen, also ihre Aktien in den Markt verkaufen? Beispiele wären TeamViewer und Tencent.
Ja, also das kommt ganz drauf an, wer sind die Kapitalgeber? Ich bin zum Beispiel, also es ist ganz normal, wenn ein Unternehmen an die Börse kommt, dass eine Risikokapitalgesellschaft, die das Unternehmen vorbörslich finanziert hat, dass die sich dann von ihren Anteilen trennen. Ja, das heißt, bei jedem klassischen IPO, der irgendwo aus dem Silicon Valley kommt, habe ich das. Da ist es ganz normal. Da gibt es dann so gewisse Lock-up-Fristen, die man abwarten sollte als Privatanleger. Ein halbes Jahr ist das nach einem klassischen IPO, da dürfen die verkaufen. Und dann gibt es in der Regel durchaus Druck mal auf die Aktie. Aber das ist völlig unproblematisch. Es ist auch unproblematisch für mich, wenn die Gründer teilweise ihre Aktien verkaufen nach dem Börsengang, weil man muss sich so vorstellen, die sind auf dem Papier vielleicht sogar Milliardäre oder haben Hunderte von Millionen. Aber meistens ist es so, dass ihr ganzes Vermögen in dieser einen Aktie steckt. Die müssen diversifizieren. Deswegen ist ein Verkauf von dem Gründer, solange er genug Skin in the Game behält, sprich Aktien, ist das absolut in Ordnung. Wenn man aber TeamViewer anschaut, dann ist das ja ein Unternehmen, was über Private Equity an die Börse gekommen ist. Das ist kein Risikokapital gewesen, ja. Also da würde ich zwischen Private Equity Kapitalgebern und den klassischen VCs doch unterscheiden. Ich bin solchen PE, Private Equity Börsengängen gegenüber relativ skeptisch. TeamViewer hat zum Beispiel viel zu wenig Geld in Forschung und Entwicklung ausgegeben vor dem Börsengang. Deswegen sahen die Zahlen gut aus. Das kann man relativ leicht erkennen, auch wenn die Aktie günstig ist auf dem Papier, bin ich kein Freund von solchen Konstrukten, weil das ist dann sehr viel Financial Engineering und nicht unbedingt nur Software Engineering, was da abläuft.
Danke für die ausführliche Antwort. Hier ist meine Rückfrage zu Ihrer Kennzahl von vorhin, die zukünftige Profitabilität. Also was ist da vernünftig? Also wie vergleicht man das? Kann man das nur anhand passender Peer-Unternehmen vergleichen oder gibt es da eine absolute Größe, die man heranziehen kann?
Auch da gibt es ähnlich hier, wir hatten es eben mit Bewertungsrelationen, nicht die eine Bruttomarge, die gut ist. Das kommt sehr auf die Branche an. Jemand mit Peer-Unternehmen vergleichen, ist schon mal eine gute Idee. Hier im Softwarebereich sollte schon 80% Bruttomarge so eine Kenngröße sein. Aber dann auch bei den anderen Kostenblöcken kommt es wirklich darauf an, wofür wird das Geld ausgegeben. Es gab Unternehmen, die heute die Technologien dominieren, wie zum Beispiel MongoDB oder auch Elastic ist ein gutes Beispiel. Die haben kurz nach dem Börsengang noch wirklich schlechte Zahlen gehabt. Cashflow war sehr, sehr negativ. Und warum? Weil die teilweise 40% vom Umsatz in die Forschung und Entwicklung gesteckt haben. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die das mit Sinn und Verstand tun, dann ist ja, es ist ja nur logisch, dass die 2-3 Jahre später wesentlich besser dastehen als ein Peer-Unternehmen, was nur 10% für Forschung und Entwicklung ausgegeben hat, aber dreimal so viel Geld für Marketing und Sales. Also ich gucke mir auch in der Gewinn- und Verlustrechnung immer gerne mal an, wofür wird denn das Geld ausgegeben? Und dementsprechend ist auch die Bruttomarge anders einzuschätzen.
Also wo wird der Umsatz generiert und wofür wird das Geld dann im Endeffekt ausgegeben? Genau. Zwei Takeaways. Und dann, apropos anschauen, möchte jemand wissen, ob Sie auch auf die CEOs schauen, ob die gut sind oder nicht. Also, dass Sie quasi Aktien behalten, dass es, wenn der CEO was taugt oder die CEO.
Oh ja, also ich meine, damit sollte man vielleicht anfangen. Ja. Also das Vertrauen in das Management ist das A und O. Ich würde ein optisch, wir haben nur über Kennzahlen jetzt geredet, weil das hier so ein bisschen das Thema der Diskussionsrunde war. Aber natürlich gehören solche qualitativen weichen Faktoren wie der CEO oder insgesamt das Management dazu. Mir ist am allerliebsten, wenn der Gründer das Unternehmen noch führt, das natürlich auch gut macht. Es gibt auch Gründer, die sollten besser abtreten und ich will jetzt nicht anfangen, über den Teilzeit-CEO bei Twitter zu reden, Jack Dorsey, aber prinzipiell, ich liebe gründergeführte Unternehmen, die das mit Herzblut machen, die eine klare Vorstellung noch haben, wie auch nach dem Börsengang das Unternehmen in die nächste Dimension geführt werden kann. Das ist das, was ich liebe. Wenn dann erstmal das Unternehmen durch 2, 3 Hände gegangen ist und am Ende ist es ein Private-Equity-Unternehmen, ich will mich jetzt nicht auf die einschießen, was es dann wieder an die Börse bringt, am besten nach vorher schon mal von der Börse weggenommen wurde. McAfee ist jetzt so ein schönes Beispiel. Hat den Cyber-Security-Hype genutzt, um dann wieder irgendwie an die Börse zu kommen. Das ist meistens nicht von Erfolg gekrönt. Also ja, ich gucke mir die CEOs an und ich gucke mir auch die Mitarbeiterzufriedenheit an. Also sowas wie Glassdoor, wo Mitarbeiter Rezensionen über das Management abgeben. Das sind natürlich wunderbare Plattformen, Informationen, die man heute zur Verfügung hat. Man muss da ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, weil es gibt immer unzufriedene Mitarbeiter, die auch über den CEO meckern und so weiter. Aber wenn da hunderte von Reviews sind und die Tendenz geht in eine bestimmte Richtung, dann sagt das mehr aus als so manche Kennzahl.
Danke dafür. Ist eine etwas speziellere Frage. Wie bewerten Sie Stock Options in der Gewinn- und Verlustrechnung von Wachstumsunternehmen? Die würden ja weder in den Gross Profits, also in den Bruttogewinnen, noch im Cashflow auftauchen.
Ja, ist was, was man im Auge behalten muss. Es gibt natürlich Unternehmen, die geben viel zu viele Aktienoptionen aus, wo man sich fragt, ja, wo soll das hinführen? Das kann mal einen guten Grund geben, wenn es Managementwechsel gibt und man kann wirklich erstklassige Leute nur mit großen Optionspaketen kriegen. Aber die langfristige Tendenz muss natürlich so sein, dass das nicht zu viele sind. Aber auch da kann man nicht sagen, so und so viel Prozent vom Umsatz ist okay oder nicht. Das muss man aus dem Gesamtzusammenhang sehen und auch mit der Peer Group vielleicht vergleichen. Aber prinzipiell sind Stock Options nichts Negatives. Das ist wirklich nicht nur im Silicon Valley ein wunderbares Mittel, die besten Mitarbeiter nicht nur zu gewinnen, sondern auch für an sich zu binden. Und das aus meiner Sicht ist diese Vergütung, die im hohen Umfang mit Optionspaketen passiert, einer der Gründe, warum Silicon Valley so erfolgreich ist. Ich denke, da könnten wir uns in Deutschland bei der Finanzierung von Startups noch viel abschauen.
Danke dafür. Und dann nochmal eine Bewertungsbitte, und zwar zu chinesischen Tech-Aktien, Alibaba, Baidu zum Beispiel. Kann man das überhaupt über einen Kamm scheren?
Ja, das ist somit das schwierigste Thema überhaupt. Also was man sicherlich nicht kann, ist die Bewertung von jetzt amerikanischen, europäischen Tech-Aktien mit den Bewertungen von chinesischen Tech-Aktien vergleichen. Es gibt einfach spezielle China-Risiken. Ein chinesisches Unternehmen ist immer nur so gut und so gut transparent, wie der chinesische Staat es befürwortet oder zulässt. Und wenn ein Unternehmer wie Jack Ma da mal in Ungnade gefallen ist, dann kann das natürlich auch gleich das ganze Unternehmen heftig treffen. Also ich habe mich von dem Investment in chinesischen Werte aus der zweiten und dritten Reihe komplett verabschiedet. Ich habe das auch mal eine Zeit lang versucht und dann waren das immer die Unternehmen, die irgendwelche Probleme gemacht haben mit Corporate Governance oder ja, wenn ich ein Unternehmen und eine Bilanz nicht verstehe, investiere ich da nicht rein. Die Alibaba-Bilanz ist mir zum Beispiel viel zu komplex. Ich kann es nicht verstehen, also lasse ich es sein. Mhm. Baidu ist eine Ausnahme. Baidu habe ich seinerzeit ja, den großen Investment Case gesehen, dass die immer noch, Baidu wird immer noch bewertet wie der chinesische Klon von Google. Ist aber mittlerweile die wohl größte Story zur künstlichen Intelligenz, die es da im Fernen Osten gibt. Das wird ja wird es so langsam transparent, was sich da entsteht, dass beim autonomen Fahren Baidu zum Beispiel ganz vorne ist, dass jetzt eigene elektrische Fahrzeuge auf die Straße bringen werden in den nächsten 5 Jahren. Und ich habe in Baidu investiert, habe das dann auch ins Wikifolio aufgenommen, habe es auch zigfach im Blog beschrieben. Und es war ein sehr gutes Investment, allerdings auch eine Achterbahnfahrt. Der Kurs hat sich ja mal kurz verdreifacht, bevor er dann wieder 30, 40, wenn jetzt sogar mehr Prozent nachgegeben hat, nach dem Hype. Aber das gehört bei dem Investment da dazu.
Und dann eine Anschlussfrage, die ich auch selber spannend finde, habe mir auch gerade überlegt, behalten wir aber mal die 1 Milliarde Market Cap Schwelle jetzt mal im Kopf, ob es denn auch unter dem Aspekt auch in Deutschland interessante Tech-Aktien gäbe. Schwer, oder?
Schwer, ja, weil die interessantesten deutschen und auch europäischen Aktien, also jungen Unternehmen, gehen mit ihren Aktien in die USA, bevor es zum Börsengang kommt. Ich bin jetzt hier bei der Börse Frankfurt in Gesprächsrunde, aber es ist einfach so, ja, ich war mal, ich habe meine eigene Softwarefirma verkauft an eine britische Softwarefirma namens Alfresco. Die waren damals in ihrer Nische führend und wir hätten problemlos einen Börsengang in Europa machen können. Damals war nicht Frankfurt im Gespräch, sondern London. Und die Berater haben damals gesagt, verlegt das Headquarter in Silicon Valley und wir helfen euch innerhalb von 3 Jahren da zum dreifachen Preis, den ihr hier in Europa bekommen würdet, an die Börse zu gehen. Und das gab es zigfach. Ja. Die besten europäischen Softwareunternehmen gehen in die USA. Man schaut sich Elastic an, also der Hersteller von der wahrscheinlich weltbesten Suchtechnologie. Also wer es noch nie gehört hat, einfach mal Elastic-Aktie recherchieren. Ist ein Unternehmen aus Amsterdam, fantastisches Unternehmen, jetzt 10 Milliarden wert, aber wird weltweit wahrgenommen als Unternehmen aus dem Silicon Valley, obwohl es aus Amsterdam gesteuert wird. Also es gibt diese Unternehmen, aber die laufen in der Regel nicht als deutsche Unternehmen auf dem Kurszettel rum.
Ich habe vor kurzem auch mal gehört, dass an der Nasdaq 1000 Tech-Unternehmen in den Startlöchern stehen, an die Börse zu gehen. Das ist kein Verhältnis, also kein Vergleich mit dem, was wir hier in Deutschland erleben.
Ja, leider. Das stimmt.
Ja. Vielleicht zum Abschluss noch eine etwas persönlichere Frage, die ist sogar 3-mal gestellt worden, also scheint dem Frage dann wirklich wichtig zu sein. Haben Sie eine Tagesroutine als Anleger?
Eine Tagesroutine?
Ja.
Jetzt muss ich tatsächlich Werbung für mein eigenes Unternehmen machen.
Gerne.
Ja, tatsächlich, es gibt sowas wie das Morning Briefing vom Aktienguide. Das ist ein morgendliches E-Mail, in dem aus, ich glaube, 50, 60 Nachrichtenquellen weltweit ja das Interessanteste der letzten 24 Stunden zusammengefasst ist. Und das lese ich morgens beim Frühstück. Und dann habe ich die wichtigsten Unternehmensnachrichten, ohne dass ich sie mir irgendwo zusammensuchen muss. Aber ansonsten, also wenn damit gemeint ist, hier Kurse zu studieren oder so, nein, ich gucke beileibe nicht jeden Tag auf die Kurse bei mir im Portfolio. Es geht wirklich ums Informiertsein, ums Analysieren. Mir hilft dann auch aufzuschreiben. Ja, ich schreibe ja sehr viel auf meinem eigenen Blog oder auf dem Blog von dem Fonds, den ich berate. Und das hilft einfach. Deswegen habe ich eben gesagt, das Feedback suchen. Entweder tatsächlich kann ja auch jeder heute einen persönlichen Blog schreiben, ja, wenn er Spaß dran hat, Aktien zu analysieren. Einfach im Internet, über Social Media mit Leuten in Kontakt treten, wenn er es nicht irgendwo am Stammtisch machen will. Und ja, Morgenroutine habe ich sonst eigentlich viel weniger, als man sich das vorstellt.
Und zwischendurch mal den Vögeln zuzuhören, die da bei Ihnen im Hintergrund so schönen Lärm machen.
Ja, das Fenster ist offen.
Vielen Dank für Ihre Zeit und für die intensiven, also für die vielen Fragen, die Beantwortung der vielen Fragen. Jetzt habe ich mich verhapelt. Und an alle Teilnehmer hier für das anhaltende und ausdauernde Interesse an dem Thema. Ich fand es echt spannend. Werde dann mal mein eigenes Anlegerinnenverhalten, soweit ich der überhaupt darf, sehr stark reglementiert, mal hinterfragen und habe definitiv heute was gelernt.
Vielen Alles Dank. Klar, das ist prima. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.
Schöne Danke. Tschüss. Und allen viel Erfolg.
Ja.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.